Was sich viele nicht klar machen, ich möchte es dir einfach mal erzählen, ne? Weil wenn du dir Sorgen machst, was ist mit meinem Bitcoin, wenn der Strom wegfällt, oder sagst, naja, Bitcoin ist ja nichts wert, weil wenn der Strom weg ist, versuch mal bitte nicht mit Bargeld, sondern irgendwie mit deinem normalen Zahlverhalten zu bezahlen, wenn der Strom weg ist. Sofort funktioniert kein Bankautomat mehr. Sofort funktioniert keine Kasse mehr. Es funktionieren nicht mal mehr die Ladentüren bei den meisten Supermärkten. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Fix the Family. Das ist jetzt hier die 8. Folge und ich habe wirklich lange nachgedacht, wie ich jetzt so weitermache in meinem Drehbuch sozusagen, das euch mitnehmen soll dahin, in die Systeme, die uns als Familien klein halten, die wir unbedingt hinterfragen sollten, verstehen sollten, um auch zu begreifen, warum wir immer in diesem Hamsterrad-Gefühl unterwegs sind und wie wir uns daraus befreien können. Und das ist einfach eine krasse Reise. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Und ich möchte deswegen heute mal ein kleines Dankeschön daraus schicken an alle, die mir bis jetzt hierher zugehört haben. Schon. Und vor allem für die wirklich zahlreichen Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ehrlich gesagt war ich mir da nicht so sicher, ob das diesmal so auch bei euch ankommt, wie das ganze Thema rund um Happy Little Souls, meinen ersten Podcast, den ich ja 5 Jahre lang gemacht habe. Aber ich scheine schon ein Thema anzusprechen, das euch bewegt. Wahrscheinlich viele von euch bisher sehr, sehr unbewusst und ich bring's plötzlich ins Bewusstsein und genau darum geht's mir ja. Und über das halt generell auch sehr wenig gesprochen wird und worüber es wenig Informationen gibt, wenn man nicht direkt danach sucht. Das sind auf jeden Fall die Rückmeldungen, die ich jetzt von euch bekommen habe, von wow, gut, dass mal überhaupt jemand drüber spricht, bis hin, hey, du hast definitiv eine Fackel bei mir angezündet, ist so alles Mögliche dabei. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und ich freue mich wirklich sehr über jede einzelne Familie, die ich hier ansprechen und mitnehmen kann auf diese Reise in den Kaninchenbau, wie wir immer so schön sagen, in unserem Bitcoin-Kreisen. Aber es geht halt auch wirklich, und ich hoffe, dass das auch schon drüber gekommen ist, um viel mehr als um Bitcoin. Es geht halt darum, wirklich zu verstehen, was hier schief läuft in dieser Gesellschaft, in Deutschland, in Europa, in der Welt und wie viel das Geldsystem letztendlich dazu beiträgt, dass dem so ist. Aber auch ne, die anderen Systeme, wirklich, ich verspreche euch, wir werden über das Schulsystem sprechen, das Bildungssystem, über das Gesundheitssystem. Ich bin da schon dran, mir Expertinnen dazu einzuladen und Experten und freue mich selber schon sehr darauf, diese Gespräche zu führen. Also es wird noch ein sehr breiteres Feld werden, weil das einfach auch die Themen sind, auf die man automatisch stößt, wenn man erstmal anfängt, das erste große Thema anzugehen, nämlich das Geldsystem, und da einzutauchen. Und wenn man anfängt, das zu hinterfragen, führt es zwangsläufig dazu, dass man auch andere Systeme hinterfragt. Aber wie gesagt, Stück für Stück, erstmal herzlichen Dank an alle, die mir jetzt, wie gesagt, folgen und weiterhin zuhören. Und ich möchte heute, weil ich das auch schon ein paar Mal versprochen habe, auch hier wirklich gleich zeigen, dass ich damit ernst mache. Ich habe tatsächlich schon Mails bekommen und eine möchte ich heute mal vorlesen und das, was sich daraus ergeben hat, mit euch heute teilen. Weil das total cool ist, erstens diese Mail und auch das, was sich dann daraus ergeben hat. So, ich zitiere also eine Mail von einer Hörerin, die ich tatsächlich auch schon persönlich kenne, die mit mir im Rahmen von Happy Little Souls auch zusammengearbeitet hat. Und ich lese einfach mal vor. Ich habe deinen neuen Podcast ja schon mit großer Spannung erwartet, insbesondere nachdem ich schon erfahren durfte, worum es in etwa gehen wird. Da ich gestern und heute aufgrund eines Infekts hauptsächlich rumsitze und rumliege, das ist mir übrigens jetzt schon häufiger begegnet, bin gerade krank, jetzt habe ich gerade Zeit, mal reinzuhören. Also nutzt bitte auch die Zeit, wo ihr gesund seid, nicht drauf warten, dass ihr krank werdet. Und ich wünsche natürlich allen, die irgendwie krank sind, gute Besserung. Also, konnte ich deine ersten Einführungsfolgen schon vollständig hören und wollte dir kurz zurückmelden. Du hast mich voll und ganz abgeholt damit. Du sprichst vieles an, was ich schon mal angedacht hatte, mir aber nie die Mühe gemacht habe, nachzuforschen. Ich kann dir und deinen Erklärungen sehr gut folgen und bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht, da sich bei mir jetzt schon einige Fragen auftun. So, das fand ich natürlich mega. Ich habe mich total gefreut und habe dann natürlich zurückgeschrieben, okay, du Liebe, wenn du Fragen hast, dann schieß mal los. Vielleicht kann ich dir direkt helfen. Und dann hat sie mir ihre Fragen geschickt und die lauten folgendermaßen. Erstens, du erklärst, warum unser Geld immer weniger wert ist und deshalb dieselbe Dienstleistung bzw. dasselbe Produkt immer mehr kostet. Das habe ich, glaube ich, soweit verstanden. Gleichzeitig frage ich mich, warum das nicht für die Dienstleistung gilt, die wir als Arbeitnehmer unserem Arbeitgeber leisten, sprich, warum unser Gehalt sich nicht mit erhöht. Oder habe ich es doch nicht verstanden? Das ist also die erste Frage. Die zweite. Ist bestimmt extrem unwahrscheinlich, aber was wäre denn im Falle eines globalen Stromausfalls? Davon abgesehen, dass wir dann vermutlich ganz andere Sorgen hätten, ja, was wäre dann mit den gespeicherten Daten und diesem virtuellen Geld? Und drittens, sind genug Bitcoin für alle da, wenn die Menge fix ist? Und ich muss euch sagen, ich finde diese Fragen so genial, weil sie sofort wirklich in die absoluten Kernpunkte von Bitcoin reingehen und auch natürlich ins Geldsystem. Und deswegen habe ich meiner lieben Freundin direkt auch persönlich geantwortet und habe aber jetzt gedacht, hey, das ist so cool, dass sie diese Fragen sofort gestellt hat. Und deswegen möchte ich die jetzt auch euch schon quasi mal beantworten und das, was ich mit ihr geteilt habe, auch jetzt heute mit dir teilen. Also die erste Frage nochmal, bisschen zusammengefasst, warum steigen die Preise, aber nicht die Löhne? Das ist letztendlich das, was sie wissen will und das ist ja völlig logisch auch. Wenn alles irgendwie teurer wird, warum werden dann sozusagen die Löhne nicht auch teurer? So, und tatsächlich hat sie mich da auch so ein bisschen kalt erwischt. Ich musste das tatsächlich erstmal auch selber durchdenken, nochmal irgendwie ein bisschen recherchieren, mit meinem Mann besprechen. Und ich glaube, ich habe eine Antwort gefunden, aber bitte denk auch selber nochmal weiter drüber nach. Es ist nicht so, dass ich euch hier immer die Wahrheit erzähle und dass das, was ich euch hier erzähle, dann unbedingt so sein muss, sondern ich möchte euch meine Sicht der Dinge erklären und euch dazu wirklich vor allen Dingen dazu anregen, selber nachzudenken, selber Fragen zu stellen, meine Aussagen hier durchaus kritisch zu hinterfragen. Denn das ist es, worum es geht. Wir müssen alle wieder lernen, mehr zu hinterfragen, kritische Fragen zu stellen und nicht einfach nur irgendwie funktionieren und machen und tun und eben nicht bewusst zu verstehen, was da eigentlich alles passiert. Deswegen, ich erzähle es euch nur so, wie ich es jetzt für mich verstanden habe. Preise werden durch die Unternehmen eigentlich quasi vom Markt bestimmt. Das heißt irgendwie, wenn du Butterpreis siehst, dann spielen da die Bauern mit rein, die verarbeitenden Unternehmen, die Milch eben verarbeiten und verpacken und so weiter, die Supermärkte, alle wollen dran verdienen. So, und die Preise sind natürlich auch nicht ganz stabil, die steigen und die fallen. Und deswegen ist es so, dass Preise relativ schnell angepasst werden. Das hast du sicherlich schon erlebt, dass so ein Butterpreis oder ein Milchpreis mal eben irgendwie plötzlich super teuer ist und dann irgendwie ein halbes Jahr später fallen die Butterpreise wieder. Und das heißt, hier ist so ein Marktgeschehen zugange, Angebot, Nachfrage, habe ich auch schon drüber gesprochen. Da spielen Energiepreise natürlich mit rein, was irgendwie gerade ein großes Thema ist. Bürokratie, irgendwelche EU-Normen, die eingehalten werden müssen. Alles das müssen in den jeweiligen, ne, also in den jeweiligen Unternehmen muss das alles mit eingepreist werden. Und das ist natürlich auch in so einem ständigen fließenden Zustand. Und die Unternehmen, letztendlich dann die Märkte, die verkaufen, also die Supermärkte, die passen halt die Preise den aktuellen Umständen an. Und wir sind ja hier, habe ich ja schon mal erzählt, in der Nähe von Hamburg wohnen wir wirklich auf dem Land und sind da auch mit den Bauern immer in Kontakt. Und wir wissen, dass auch da die Preise, die sie für ihre Milch erzielen, immer schwanken. Und das ist eben auch eine Frage von, ne, was ist gerade die internationale Lage letztendlich? Und das heißt, hier sind eben auch große, ja, wie gesagt, Schwankungen einfach dabei. Und dann sind verschiedene Zwischenunternehmer, bis dann am Schluss der Supermarkt einen Preis ans Regal klebt. Und ihr habt das vielleicht auch schon mal mitgekriegt, dass da dann auch immer so eine gewisse Absprache ist, ne? Also wenn der eine Discounter runtergeht mit den Preisen, dann müssen die anderen natürlich auch mit runtergehen, weil sonst, ne, kaufen die alle die Milch oder die Butter halt beim einen Discounter und nicht bei dem, der dann halt die teuren Preise hat. Das heißt, es ist immer so ein fluides Geschehen und das bezieht sich natürlich nicht nur auf Milch und Butter, sondern quasi auf alle Preise. Sprich, lange Rede, kurzer Sinn, Preise sind relativ volatil, sprich, können steigen oder sinken und relativ schnell angepasst werden. So, Lohnkosten hingegen sind natürlich viel stärker gebunden. Also ein Unternehmen hat in der Regel als größten Kostenblock die Löhne und versucht hier natürlich möglichst gering zu bleiben, damit sie überhaupt noch Gewinne machen können. Und Löhne, das weißt du selber, wenn du angestellt bist, werden in der Regel einmal im Jahr verhandelt, wenn überhaupt. Dann gibt es ein Jahresgespräch. Viele Löhne sind an Tarife gebunden, ne, die von den Gewerkschaften, was weiß ich was, irgendwie ausgehandelt werden. Dann sind da eh keine großen Lohnsprünge vorgesehen. Die sind dann im Tarif gesetzt, ja, dass du halt dann pro Jahr, was weiß ich, vielleicht 2% Gehaltserhöhung bekommen darfst. Ne, und deswegen sind ja viele schon dabei, ja, da muss ich halt das Unternehmen wechseln, damit ich dann mal einen größeren Lohnsprung machen kann. Aber trotzdem sind diese Löhne natürlich viel gefestigter als jetzt die Preise für Produkte. Und das führt eben dazu, dass die Löhne mit der Inflation in der Regel nicht mithalten können, weil alles wird teurer, aber die Löhne sind halt in irgendwelchen Strukturen gebunden und die Unternehmen müssen da auch drauf achten. Da habe ich schon in der einen Folge ein bisschen drüber gesprochen, weil eben die nicht nur die Löhne zahlen, sondern ne, auch dann diesen Arbeitgeberanteil an Steuern und Abgaben und so weiter und so fort. Und das hat sich ja auch alles wahnsinnig erhöht. Und insofern sind die da einfach deutlich gebundener und deswegen ziehen die Löhne mit der Inflation nicht mit. Und die steigen natürlich auch, aber eben nicht ansatzweise in dem Ausmaß, wie sich Inflation auf die Produktpreise auswirkt. Und wichtig ist auch noch zu verstehen, dass du natürlich Löhne nur anpassen kannst, wenn du quasi auch entsprechende Produktivitätssteigerungen hast in der Firma, also dass du wirklich eigentlich mehr verdienen kannst, weil die Mitarbeiter mehr an Produktivität leisten, mehr sozusagen Output schaffen, was du auch verkaufen kannst. Und da ist halt bei vielen Unternehmen gerade seit leider vielen Jahren, wenn du mal auf die Wirtschaftsberichte schaust, jetzt also speziell in Deutschland, ist da halt eine Stagnation zu erkennen. Ja, die Wirtschaft macht Minus tatsächlich. Also das, was ist das dann? Das Bruttoinlandsprodukt wird nicht mehr, sondern es geht eher zurück oder stagniert. Und dementsprechend stagnieren eben auch die Löhne. Gleichzeitig wird aber Geld gedruckt ohne Ende und die Inflation geht halt richtig, richtig hoch. Gerade während Corona war das ja ein Riesenthema. Ja, da sind viele Unternehmen ja auch in große Schwierigkeiten gekommen, mussten Arbeitnehmer entlassen und ne, in verschiedensten Branchen. Und trotzdem wurde gerade während Corona wahnsinnig viel Geld für diese ganzen Corona-Hilfen gedruckt, also erzeugt, um irgendwie die Corona-Hilfen bezahlen zu können. Und das ist eben die Inflation, die wir heute sehen. Und da kann man schon erkennen, da ist einfach dann ne, so ein Ungleichgewicht, was halt dazu führt, dass die Löhne nicht gleichzeitig steigen. Ich glaube, das reicht mal so als Antwort. Bitte, wie gesagt, denk da selber auch nochmal drüber nach, was vielleicht deine eigene Situation ist, wann du irgendwie das letzte Mal Gehaltserhöhungen bekommen hast, verhandelt hast. Ach so, ein weiterer Punkt noch vielleicht ist natürlich auch, dass insbesondere im Familienkontext Gehaltsverhandlungen natürlich schwieriger sind. Ich hatte auch mal eine Folge gemacht, die ist leider nicht so gut gelaufen, dabei war die super spannend, wie man als Mutter gut sein Gehalt verhandeln kann. Und da es eben nicht immer nur eine monetäre Aufwertung des Gehalts ist, sondern ne, dann handelt man vielleicht irgendwie aus, dass man mehr im Homeoffice arbeiten kann oder generell irgendwie ein paar Stunden weniger arbeitet oder irgendwie noch einen Laptop mit nach Hause kriegt oder was weiß ich. Also es wird ja viel auch in Sachleistungen inzwischen verhandelt oder in solche nicht monetären Leistungen. Und auch das wirkt sich dann natürlich wieder aus, weil die Preise natürlich trotzdem steigen und du aber nicht mehr Geld dann oder zumindest nicht in dem gleichen Maß Geld auf dem Konto hast. Und gerade Familien sind eben oft in der Verhandlung nicht so flexibel wie jetzt ein Single, der sagt, ja, aber dann gehe ich halt woanders hin oder kann mehr arbeiten oder was auch immer. Also die sind ja viel flexibler. Und gerade Familien brauchen ja eine gewisse Sicherheit, brauchen bestimmte Rahmenbedingungen, brauchen bestimmte ne, reduzierte Arbeitszeiten im Zweifelsfall und das wirkt sich halt in den Gehaltsverhandlungen in der Regel auch aus, weil du eben nicht auf diesem steilen Karriereweg sein kannst, wie jetzt jemand, dem das, der da völlig unabhängig ist. Genau, das war noch ein Thema, was ich hier gerade noch aufgeschrieben hatte. Das fand ich noch wichtig, weil wir ja hier mit Familien unterwegs sind. Genau, also das ist die Erklärung dazu, warum die Löhne nicht gleich steigen wie die Preise für die ganzen Produkte und die Inflation, die wir merken. Ansonsten habe ich da ja relativ viel in der zweiten, glaube ich, Folge dazu erzählt, warum alles so teuer wird. Hör da sonst gern nochmal rein, wenn du das nicht schon gehört hast. So, die zweite spannende Frage. Was passiert bei einem globalen Stromausfall? Und ich würde das gerne sogar erstmal runterbrechen, weil der Stromausfall muss ja nicht mal global sein, der kann ja auch national sein. Und selbst dann wäre es ja schon ein großes Problem. Und Bitcoin würde natürlich in dem Fall nicht mehr funktionieren. Allerdings, hat meine Hörerin das ja auch schon gleich gesagt, dann hätten wir ganz andere Probleme. Und ganz ehrlich, dieses ganze Thema Strom und Energie, auch gerade im Zusammenhang mit Bitcoin, ist nochmal ein ganz eigenes, ich sag's nochmal, Kaninchenloch. Ja, ein unfassbar riesiges Thema, wozu ich auch noch viele, also viele weiß ich nicht, aber auf jeden Fall noch Folgen machen werde, auch mit Experten. Ich habe da schon einen im Sinn, die das viel besser noch erklären können als ich. Aber heute wollen wir also uns erstmal nur auf dieses Thema Stromausfall fokussieren. Was passiert bei Stromausfall mit dem virtuellen Geld, wie sie so schön gesagt hat? Also erstmal Stromausfall. Global ist wirklich, ich glaube, dann brauchen wir gar nicht mehr weiterzudenken. Wenn es einen globalen Stromausfall gäbe, dann wäre die Welt wahrscheinlich innerhalb von einer Woche, die Zivilisation, keine Ahnung, also wäre nicht mehr in der Form existent, wie wir sie heute kennen. Das ist schon mal klar. Was wahrscheinlicher ist und was ja auch sogar dieses Jahr passiert ist, sind nationale Stromausfälle. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Im April, weiß ich gar nicht, 25. oder 28. April oder sowas, gab es einen riesen Blackout, nennt man das dann, in Spanien und Portugal. Und wirklich, ich glaube, fast ganz Spanien, große Teile Portugals und Teile von Frankreich waren zum Teil länger als 24 Stunden ohne Strom, von jetzt auf gleich. Die Ursache dafür waren wohl Spannungsschwankungen im Stromnetz, die dann zur Abschaltung einzelner Kraftwerke irgendwie geführt haben, was dann eben so eine Kettenreaktion ausgelöst hat, weshalb sich dann alles abgeschaltet hat. Und ganz ehrlich, ich kann dir nur empfehlen, wie gesagt, ich werde darüber auch nochmal irgendwann sprechen, aber mach dir das mal klar, schau, wenn du magst, dich schon mal bei dem Thema ein bisschen um. Das ist nicht so unwahrscheinlich. Wie gesagt, in Spanien, Portugal ist es dieses Jahr passiert. Und Deutschland steht da auch aktuell, auch aufgrund der Energiewende, die zu schnell vollzogen wird, ohne dass die Infrastruktur da wirklich darauf ausgerichtet wird, immer mal wieder an so Punkten, wo das echt fragil ist, das Stromnetz. Also es ist nicht so unwahrscheinlich, dass dieser Strom mal wegbricht. Und das Ding ist, du kannst da nicht einfach auf den Lichtschalter klicken, irgendwie beim Kraftwerk und sagen so, zack, Strom wieder an. Bis diese Kraftwerke wieder hochgefahren werden können, dauert das in der Regel einige Zeit. So, ein Tag war das jetzt in Spanien und Portugal. Ich glaube, ein bisschen mehr. Teilweise war der Strom auch schon schneller wieder da. Was sich viele nicht klar machen, ich möchte es dir einfach mal erzählen, ne? Weil wenn du dir Sorgen machst, was ist mit meinem Bitcoin, wenn der Strom wegfällt, oder sagst, naja, Bitcoin ist ja nichts wert, weil wenn der Strom weg ist, versuch mal bitte nicht mit Bargeld, sondern irgendwie mit deinem normalen Zahlverhalten zu bezahlen, wenn der Strom weg ist. Sofort funktioniert kein Bankautomat mehr, sofort funktioniert keine Kasse mehr. Es funktionieren nicht mal mehr die Ladentüren bei den meisten Supermärkten. Ne? Also es funktionieren keine Tankstellen mehr. Dein Handy funktioniert nicht mehr, weil die Sendemasten meistens nur einen kurzen, also die haben Notstromversorgung, aber meistens nur eine kurze von wenigen Stunden. Das heißt, dann funktioniert dein Handy nicht mehr, egal ob du noch Akku hast oder nicht. Wenn das dann leer ist, sowieso nicht mehr. Also da geht richtig, richtig viel kaputt an Infrastruktur, die du normalerweise bräuchtest, um zu bezahlen. Deswegen ist das ja auch nicht so ganz ungefährlich, wenn die immer davon reden, sie wollen alle ihr Bargeld abschaffen, weil in so einem Fall wäre Bargeld natürlich schon noch irgendwie das Mittel der Wahl, wie man dann nochmal irgendwie was kaufen kann, sofern dann überhaupt noch ein Supermarkt geöffnet hat. Weil die werden dann natürlich auch sehr, sehr schnell leer gekauft oder geplündert oder was auch immer. Was übrigens viele auch nicht wissen oder sich nicht klar machen, es fährt natürlich auch kein Bus mehr und keine U-Bahn. Der Verkehr kommt komplett zu erliegen, weil die ganze Straßenverkehrsführung, also Ampeln und so weiter, funktionieren natürlich alle nicht mehr. Also komplettes Verkehrschaos. Was auch in Spanien, Portugal schon zu größeren Problemen geführt hat, sind natürlich die Krankenhäuser. Die haben alle Notstromgeneratoren, so, aber die sind natürlich auch nur begrenzt verfügbar. Und das heißt, da sind dann schon Notbetriebe und so weiter in Aktion und da passiert auch ganz vieles nicht mehr, was man eigentlich irgendwie hofft, dass es eigentlich noch funktioniert in so einem Extremfall. Und was ganz viele nicht wissen, ist, dass auch Wasser und Abwasser nicht mehr funktioniert, weil die Pumpen eben auch in der Regel elektrisch sind und sicherlich auch irgendwie Notstromgeneratoren haben, aber auch nur für eine begrenzte Zeit. Und das heißt, wenn du irgendwo in der Stadt wohnst, wirst du kein Trinkwasser mehr haben, du wirst kein Abwasser mehr haben, du kannst nicht mehr aufs Klo gehen und so weiter und so fort. So, also Stromausfälle, und zwar sogenannte, vor allem Dinge, solche sogenannte Blackouts, wo wirklich der ganze Strom weg ist für mindestens einen Tag, sind also für die Zivilisation eine totale Katastrophe. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber das ist ja alles ein bisschen sehr dystopisch und so. Wir hatten ja letztens eine Einwohnerversammlung bei uns hier im kleinen Kuhdorf, wo uns mitgeteilt wurde, dass es jetzt eine neue Katastrophenbeauftragte gibt im Amt, die sich unter anderem mit diesem Szenario beschäftigen soll, wie hier für die Gemeinde gesorgt wird im Fall eines Blackouts. Okay, also wo ich dann dachte, okay, also wenn die das jetzt schon offiziell sich wieder auf die Agenda schreiben, ja, Ist, wie gesagt, jetzt alles erstmal vom Bitcoin völlig unabhängig, weil ich hoffe, das ist jetzt deutlich geworden, dass es dann völlig wurscht ist, ob du mit deinem Bitcoin noch bezahlen kannst oder nicht, weil nichts mehr funktioniert. Was jetzt allerdings, ne, und die Frage, die sie gestellt hat, war ja, was passiert bei einem globalen Stromausfall? Was ist dann anschließend quasi mit dem Geld? So, Bitcoin, wie ich ja auch in der 5. Folge schon erklärt habe, liegt inzwischen auf Zehntausenden von Computern weltweit. Das heißt, selbst wenn jetzt Spanien und Portugal ausfallen, in vielen, vielen anderen Ländern gibt es noch die Blockchain, ne, also die Knotenpunkte, auf denen die Blockchain gespeichert ist, die ganz normal weiterlaufen, solange du Zugang irgendwie zu Strom und einem Sendemast hast, kannst du Bitcoin immer noch nutzen. So, sollte es jetzt, und das war ja die eigentliche Frage, global ausfallen, wie gesagt, dann ist es wahrscheinlich eh wurscht, aber rein theoretisch wäre es so, dass dann überall der ganze Strom weg ist. Diese Computer gibt's ja aber immer noch. Und sobald irgendwo ein einziger Rechner, der mit dem Bitcoin-Netzwerk verbunden ist, wieder online geht, wäre die Blockchain wieder da. Und dann würde sich ja wahrscheinlich nach und nach das Netz wieder aufbauen und man könnte wieder vollen Zugriff auf sein Bitcoin, auf sein Vermögen, auf das, was man da gespart hat, wie auch immer haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ist das Sicherste, was man machen kann. Weil wenn es irgendwie so einen globalen Stromausfall gäbe, ich glaube, dass die normalen Finanzinstitutionen danach nicht einfach wieder, zack, es ist wieder Strom und jetzt ist alles wieder da. Sondern da wäre wahrscheinlich sehr, sehr viel zerstört und vom Vertrauen mal ganz abgesehen, was dann zerstört wäre. Und ich bin mir nicht sicher, ob man dann einfach wieder in die Bank spazieren kann und am Geldautomaten sich Geld abheben könnte. Für Bitcoin brauchst du nichts anderes als ein Smartphone und kannst mit anderen Leuten Geld austauschen, hast wieder ein Tauschmittel zur Verfügung, mit dem du Handel treiben kannst. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn es einen globalen Blackout gäbe, muss man sich eigentlich um solche Themen keine Gedanken machen mehr. Aber trotzdem finde ich die reine Theorie dahinter auch ziemlich spannend und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig rübergebracht. Also Bitcoin wäre, solange global der Strom weg ist, tatsächlich weg. Aber sobald ein Rechner wieder ans Stromnetz kommen würde, auf dem die Blockchain gespeichert ist, wäre von dort aus dann das ganze Netzwerk wieder rekonstruierbar und alles wieder da. Genau, das waren die ersten beiden Fragen. So, jetzt kommt die dritte Frage. Sind genug Bitcoin für alle da? Denn, das habe ich ja auch ausführlich erläutert, Bitcoin ist begrenzt. Es gibt maximal 21 Millionen Bitcoin. Und das ist eben dieser entscheidende Unterschied, der Bitcoin von dem normalen Geldsystem unterscheidet. Achso, das Wording wollte ich an der Stelle auch nochmal erklären. Das habt ihr vielleicht jetzt im Interview schon, in den Interviews schon ein oder zweimal gehört. Das Fiat-Geldsystem, sagen wir dazu. Fiat kommt aus dem Lateinischen und bedeutet es werde. Habt ihr vielleicht schon mal im Religionsunterricht gehört, Fiat Lux, es werde Licht, wird so der Bibel zugeschrieben quasi. Und daher kommt eben dieses Fiat-Geldsystem, weil du da einfach auf Knopfdruck Geld aus dem Nichts erzeugen kannst. Und bei Bitcoin ist es eben anders und es ist begrenzt. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Davon sind, habe ich glaube ich auch schon in der einen Folge erwähnt, etwas über 19 Millionen bereits im Umlauf. Alle 10 Minuten kommen 3,125 Bitcoin aktuell dazu. Wie das genau funktioniert, werde ich auch irgendwann nochmal erklären oder schau dir einfach eins meiner verlinkten Videos an, die findest du auf meiner Website www.fixthefamily.net unter Wissen und Ressourcen. Da gibt es ganz viele Einführungsvideos zum Thema Bitcoin, wo auch eben, ne, was ist das, wie funktioniert das, wie kommt die Bitcoin in Umlauf und so weiter, dann erklärt sind. Und genau, mach dich da gerne einfach selber auch schon mal ein bisschen schlau, wenn dich das interessiert. Jetzt reicht es erstmal zu verstehen, alle 10 Minuten gibt es eine fixe Menge, die ungefähr im Schnitt 10 Minuten gibt es eine fixe Menge, die immer dazukommt. So, jetzt war ja die Frage, gibt es genug für alle? Wenn du sagst, naja, 21 Millionen, wir haben 8 Milliarden Menschen ungefähr oder vielleicht sind es sogar schon mehr. Das klingt ja, als wäre das nicht genug. Und die Frage ist so smart und richtig, auch wenn sie so naiv klingt, weil das ist natürlich total logisch. Aber es ist so, dass Bitcoin unterteilt ist in eine darunter liegende Einheit, die sogenannten Satoshis. Und 100 Millionen Satoshi sind ein Bitcoin. So, und dann sind wir schon bei einer ganz anderen Verteilquote. Diese Satoshis werden in der Regel auch Sats genannt. Und na, das heißt, du kannst, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen und mal sagst, ich möchte mal so ein bisschen Bitcoin kaufen, dann kaufst du halt mal irgendwie, was weiß ich, 10.000 Sats oder so. Und guckst einfach mal, wie das geht und was das mit dir macht, wenn du das besitzt und wie sich das so anfühlt. So fängt man in der Regel an, mit so kleinen Beträgen. Und das kann jeder, zu jedem Zeitpunkt kannst du dir also jetzt quasi ein paar Krümel von diesem ganzen Kuchen sichern. Und das ist halt total spannend, weil du dafür keine Genehmigung brauchst, keine irgendwelche großen Hürden überwinden musst. Du installierst dir eine App auf deinem Handy. Auch die sind auf meiner Webseite verlinkt, die wir da empfehlen. Da gibt es ganz viele, aber die, die ich da so persönlich schon ausprobiert habe und mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, die sind auf meiner Webseite da verlinkt. Du installierst also diese App und wirst da durchgeführt. Und dann kannst du mit einer einfachen Überweisung dir deine ersten paar Krümel von diesem ganzen Kuchen kaufen. Genau. So, und jetzt sind die natürlich irgendwie einen bestimmten Betrag wert. Und um das mal zu verstehen, wie sich der Wert dieser einzelnen Sats auch steigert. Also der Bitcoin wird ja immer mehr wert und dadurch werden natürlich auch die kleineren Einheiten immer mehr wert. Und wie krass der Vergleich ist, von Fiat-Geld zu Bitcoin-Geld sozusagen, möchte ich mal kurz so ein bisschen darstellen, wie sich daran, wie sich Bitcoin in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren ungefähr entwickelt hat und wie sich die normalen Preise ungefähr entwickelt haben in der Zeit. Das sind jetzt nur mal so Durchschnittsangaben, sehr, sehr grob. Das ist, ne, von Region und Land und so weiter irgendwie alles unterschiedlich. Aber so ungefähr, dass du mein Gefühl dafür kriegst, wollte ich das mal an so einem, am Häuserpreis dir deutlich machen. Also, 2016 hat ein Haus, wir gehen jetzt mal einfach, wie gesagt, davon aus, ungefähr 200.000 Euro gekostet. Kleines Reihenhaus irgendwo am Rande der Großstadt. So. Zu dem Zeitpunkt hat Bitcoin ungefähr irgendwann im Laufe des Jahres mal 800 Euro gekostet. Das heißt, um ein Haus zu kaufen, brauchtest du ungefähr 250 Bitcoin. So. Einfach mal so ein Wert aus diesem Jahr. 4 Jahre später, habe ich jetzt mal hier rausgeschmissen, war der Preis von dem Haus durch die Inflation getrieben. Das ist immer noch das gleiche Haus, aber es war halt schon deutlich teurer, sagen wir mal ungefähr 260.000 Euro. Bitcoin war zu dem Zeitpunkt dann schon, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt sind die Preise auch noch sehr schwankend gewesen, aber ungefähr 9.500 Euro, sagen wir mal. Das heißt, du hast dann 2020 statt 250 Bitcoin pro Haus, was es noch 2016 war, nur noch ungefähr 27 Bitcoin pro Haus bezahlt. Und 2025 sind wir dann beim Hauspreis, ne? Ist alles noch knapper geworden, es wird viel zu wenig gebaut, es gibt noch eine höhere Nachfrage, das Haus Gleiche Haus, gleiche Reihenhaus am Rande der Stadt, vielleicht ein bisschen renoviert, kostet jetzt 370.000 Euro. Und alle, die ihr Familien seid, die in den letzten Monaten vor allen Dingen versucht haben, sagen wir im Laufe dieses Jahres versucht haben, eine Immobilie für sich zu finden, wissen, wie absurd die Immobilienpreise inzwischen sind und wie hoch auch die Finanzierungen sind und dass das wirklich für viele Familien fernab von Möglichkeiten ist, sich so ein Eigenheim noch leisten zu können, egal ob Wohnung oder Haus. So, der Bitcoin steht jetzt inzwischen bei, ist jetzt wieder deutlich gesunken, wer die Preise in den letzten Wochen verfolgt hat, ist jetzt bei ungefähr 85.000 Euro. Der war schon bei 100. Wie gesagt, das ist normal bei einer jungen Währung, bei einem neuen Geldsystem. Das ist gar nicht irgendwie ein Problem. Da werden wir auch sicherlich irgendwann noch drüber sprechen. Aktuell, wie gesagt, ist es ungefähr so. Das heißt, dass du ungefähr im Schnitt 4,35 Bitcoin pro Haus bezahlst, statt 27, noch vor ungefähr 5 Jahren. Wie gesagt, das sind jetzt alles nur Standardwerte, aber du sollst einfach mal verstehen, wie sich die Preise gegeneinander bewegen. Und jedes einzelne Sat, ja, jeder einzelne Satoshi, den du dir irgendwie jetzt kaufst und irgendwo einfach hinlegst, wird mit aller hoher Wahrscheinlichkeit im Preis steigen und auf lange Sicht eben im Gegensatz zum Euro nicht entwertet werden, sondern in der Kaufkraft steigen. Und das ist das, was dieses Geldsystem so neu und anders macht als alle anderen Geldsysteme, die es bisher in der Menschheitsgeschichte gab. Weil es gab noch nie ein Geldsystem, das nach oben hin begrenzt war, das also in dem die Menge begrenzt war. Und diese Begrenzung liegt im Code, ist abgesichert durch das ganze Netzwerk, durch Energie, durch Mathematik, durch Kryptographie. Alles spielt da zusammen, dass das nicht verändert werden kann. Und ja, das macht es so spannend. Genau, das wäre also die Antwort auf diese dritte Frage: Ist genug Bitcoin für alle da? Eine andere Hörerin hat eine ähnliche Frage gestellt, weil ich an einer Stelle davon gesprochen habe in der Erklärung über Bitcoin, dass es ein gerechtes Geldsystem ist. Da hat sie dann zu Recht gefragt, ja, aber gerecht, das ist doch auch wieder, ne, führt doch auch wieder dazu, dass die Reichen sich das jetzt kaufen können und die Armen dann nichts mehr kriegen und so weiter. Das ist eine ebenso hochspannende Frage, die ich in einer der nächsten Folgen beantworten werde, weil das dann echt ein so umfangreiches Thema aufmacht, dass ich das jetzt hier nicht auch noch mit reinpressen möchte. Aber auch diese Frage, also wie gerecht ist Bitcoin gegenüber vor allen Dingen dem Fiat-System? Wo ist da eigentlich die Ungerechtigkeit und warum werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer? Was eine Tatsache ist, die wir dann auch noch mal genauer beleuchten. Und warum ist auch dazu Bitcoin ein Gegenentwurf? Das, wie gesagt, kommt in einer der nächsten Folgen. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Und ja, genau. Wenn du das jetzt immer noch als spannend findest, was ich dir erzähle, dann, wie gesagt, mach dich vor allen Dingen selber schlau. Steig einfach mal irgendwo ein bei einem Thema, was dich jetzt schon, ne, irgendwie abgeholt hat. Oder bei allgemeinen Erklärungen. Man kann es nicht oft genug hören, um es wirklich, wirklich zu verstehen und zu durchdringen. Wenn du Fragen hast, ne, wo du sagst, hey, ja, ich habe das auch gehört und da kam mir die und die Frage in den Kopf, dann schick mir die gerne an susanne@fixthefamily.net und ich werde dann auch dir persönlich antworten und vielleicht, wenn es auch so tolle Fragen sind, werde ich dann auch wieder eine extra Fragen- und Antworten-Folge dazu machen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, schickt mir gerne eure Gedanken, Feedbacks. Ich habe jetzt auch schon weitere Interviews aufgenommen, die ich jetzt dann vorbereiten werde. Es wird immer in kleinen Schrittchen weitergehen und ich freue mich, wenn du dich einfach weiterhin darauf einlässt, mir zuzuhören und vielleicht auch deinen eigenen Weg eben findest. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Woche und Genau, bleibt dran. Achso, das wollte ich auch noch sagen. Es kann sein, dass ich auch mal 2 Folgen in einer Woche raushaue, wenn mir danach ist. Ich habe einfach beschlossen, dass ich das so ein bisschen intuitiv auch machen werde. Also insofern, lass mir gern auch einfach ein Abo da, abonniere den Podcast, abonniere den YouTube-Channel, damit du das auch mitkriegst. Also nicht nur donnerstags, kann gut sein. Vielleicht nicht jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, aber ab Januar, dass auch, dass ich das Tempo mal ein bisschen erhöhe, weil es so viel zu sagen gibt. Also freue ich mich auch über jeden, der wirklich mit einem Abonnement zeigt, dass er dran bleiben will und oder sie natürlich. Also alles Liebe für dich. Danke, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss.